Test Nummer 3. Test 1, prüft euer Verhältnis zu den Schwachen, Verse 1 bis 7. Test 2, prüft euer Verhältnis zum königlichen Gesetz, Verse 8 bis 13. Ja, und jetzt wird es noch grundsätzlicher. Jetzt wird es noch grundsätzlicher, nämlich Jakobus sagt, Leute, es geht um noch mehr. Es geht nicht nur darum, wie ihr mit den Schwachen umgeht, wie ihr bestimmte einzelne Fragen eures Zusammenlebens gestaltet. Es geht nicht nur darum, Test 2, wie ihr euch dem königlichen Gesetz als Ganzem gegenüber verhaltet, sondern es geht in alledem letztlich um dein Verhältnis zu Gott. Jetzt kommen wir zum Herzstück und nach meiner Überzeugung auch zum Herzstück des Jakobusbriefes. Jakobus steigt ohne Vorwarnung in die Alles-oder-Nichts-Frage ein, in die Schlüsselfrage. Und diese Schlüsselfrage hat nichts, aber auch gar nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Sie lautet schlicht und klar: Kann Glaube ohne Werke retten? Jetzt sind wir am Kern der ganzen Diskussion, die auch Luther hier sah. Aber es war nicht seine Privatfrage, es ist die Frage, die sich aufdrängt. Unser Bibellesen ist an Paulus geschult, das ist gut so. Gott hat es so gewollt, dass wir von Paulus besonders viele Briefe haben. Aber Gott hat auch gewollt, dass wir diesen Brief haben. Vers 14. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser, wohlgemerkt, Glaube retten? Der Begriff Bruder wird von Jakobus in unterschiedlicher Breite verwendet, mal für seine jüdischen Volksgenossen, mal für die Mitchristen, mal für alle, die sich im weitesten Sinne zur Gemeinde Jesu halten. Kann Glaube ohne Werke retten? Und Jakobus erinnert an etwas, das schon sein Halbbruder Jesus gesagt hatte. Jesus hat immer wieder deutlich gemacht, Glaube ist nicht gleich Glaube. Es sind nicht alle Katzen grau. Denken Sie nur an das, was der Herr Jesus in Johannes 2 gesagt hat. In Vers 23, als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen. Da steht das gleiche Wort, also Pistoio, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab von Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Die glaubten, aber ihr Glaube war nicht echt. Und vier Kapitel weiter in Johannes 6, Vers 66, da sagt Jesus in einer Situation, wo es heißt, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Die sind weggegangen. Johannes 6, Vers 66. Und dann fragt Jesus seine 12, wollt ihr auch weggehen? Also Glaube ist nicht Glaube. Es kommt darauf an, dass uns der Glaube rettet. Und das gilt nicht von jeder Art Glaube. Es kommt darauf an, dass unser Glaube echt ist. Und zwar echt im Sinne der Bibel. Und ich denke, jetzt ist es klar, es geht nicht darum, dass wir hier irgendwelche theologischen Spitzfindigkeiten klären. Es geht auch nicht darum, dass wir die historische Frage klären, wie berechtigt oder unberechtigt Luthers Vorbehalte gegenüber dem Jakobusbrief waren, sondern es geht um uns. Es geht darum, ob man in den Himmel kommt oder in die Hölle, um nicht weniger. Und jetzt sind wir also endgültig angekommen bei der Herausforderung des getesteten Glaubens. Jakobus nennt die konkrete Streitfrage. Er schreibt, kann dieser, das ist auch im Griechischen so ausgedrückt, kann dieser Glaube retten? Also dieser Glaube von jemandem, der sagt, er sei auch dann Christ, wenn keinerlei Werke bei ihm vorhanden seien. Kann dieser Glaube retten? Und alles, was jetzt folgt, bis zum Schluss dieses Kapitels, dient der Klärung dieser einen Frage. Es kommt jetzt also kein weiteres Thema mehr hinzu. Immerhin. Lesen wir am besten mal diesen gesamten Abschnitt. Was hilft es, meine Brüder, ab Vers 14, wenn jemand sagt, er habe Glauben und er hat doch keine Werke, kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich, also an sich selbst, könnte man auch sagen, tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken. Man sollte wahrscheinlich besser hier übersetzen, ohne deine Werke. Ich erkläre das nochmal, wenn wir da hinkommen. Am besten übersetzt man hier, beweise mir doch deinen Glauben ohne deine Werke. So ist auch in der Luther-Übersetzung. Und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Also beweise du mir deinen Glauben ohne Werke und ich beweise dir meinen Glauben aus meinen Werken. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Dreimal steht das hier, in Vers 17, in Vers 20, in Vers 26, toter Glaube. Und in Vers 14 sehen wir, dass auch ein toter Glaube sehr lebendig auftreten und sich für sehr lebendig halten kann. Das ist ein sehr, sehr selbstbewusster Ton, der hier in Vers 14 zitiert wird. Ich habe Glauben, aber brauche keine Werke. Jakobus geht wieder sehr kleinschrittig vor. Er zeichnet zunächst eine Alltagssituation, die geradezu wonach schreit, nach der Befolgung des königlichen Gesetzes. Und da schildert er in Vers 15 und in Vers 16, Sie haben das hier alles jetzt in der Abfolge des Arguments genau aufgeführt, das, was ich den Nur-Wort-Glauben nenne. Nur-Wort-Glaube. Leere Worte gegen die Not. Eine bizarre Situation. Vers 15 und 16 liest sich wie ein kleines Gleichnis, wie eine Parabel. Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde, hypothetisch, zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch. Aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? Antwort: nichts, natürlich. Das ist bizarr, dieser Nur-Wort-Glaube. Stellt euch vor, sagt Jakobus, diese offensichtliche Notsituation. Es handelt sich um einen Mitchristen, Bruder oder Schwester. Und denen gegenüber habt ihr nach Galater 6, Vers 10 eine gesteigerte Verantwortung. Allermeist gegenüber des Glaubensgenossen. Doppelter Mangel zeigt das Ausmaß der Not. Sie frieren und ihnen knurrt der Magen. Sie sind verkühlt und sie sind hungrig. Und jetzt diese Reaktion. Und jemand von euch würde zu ihnen sagen, dann kommt dieser fromme Gruß, geht hin in Frieden und wärmt und sättigt euch. Also der sieht die Not, der sieht, dass ihr friert und der sieht, dass ihr Hunger habt. Und diesen Satz, der da im Griechischen steht, den kann man so übersetzen, helft euch selbst oder lasst euch helfen. Also helft euch selbst oder lasst euch von jemand anderem helfen. Also für die Griechisch können, also Medium oder Passiv, das ist beides denkbar. Helft euch selbst oder lasst euch von anderen helfen. So. Und Jakobus sagt, Leute, seht euch diesen Glauben bitte an, denn es handelt sich offensichtlich um einen offiziellen Mitchristen. Seht euch bitte mal diesen Glauben an, Vers 16, der nicht bereit ist, dem notleidenden Bruder zu helfen. Nicht bereit ist, die Finger sich für ihn schmutzig zu machen. Und die Formulierung hier, die schließt ein, dass er könnte, wenn er wollte. Er sitzt da eben so. Ein Lehnstuhlwohltäter. Friedensgruß ist immerhin noch drin. Und diese krasse Diskrepanz, dieser krasse Gegensatz zwischen dem frommen Spruch und der kaltschnäuzigen Abweisung, die sich weigert, dem anderen praktisch zu helfen. Und dann die rhetorische Frage am Schluss, was würde das helfen? Was würde das dem Hilfsbedürftigen helfen? Und was würde dem helfen, der die Chance hat zu helfen? Und dann Zwischenbilanz. Zum ersten Mal wird das hier formuliert, deswegen nenne ich das Zwischenbilanz A. Glaube ohne Werke ist tot an sich selbst. So ist es auch mit dem Glauben. Wie ihr in diesem Beispiel gesehen habt, wenn er keine Werke hat, ist er an und für sich tot. Und das ist interessant, wie jetzt Jakobus diese Verbindungslinie von Vers 16 zu Vers 17 zieht. Er sagt, was das Beispiel über den Mann sagt, das gilt für den Glauben ohne Werke. Und bei Glaube formuliert er jetzt ganz wörtlich im Blick auf sich selbst. Also der ist in sich tot. Es ist nicht so, dass da ein lebendiger Glaube wäre, der irgendwie nur nicht nach außen dringt oder der nicht den Weg zur Tat schafft, sondern das ist nicht nur die Außenseite, was Jakobus hier beschreibt, sondern das ist der innere Zustand des Herzens. Die Wirkungslosigkeit dieses Glaubens ist eine Folge seiner inneren Leblosigkeit in sich selbst. Das ist das Problem. Hier kommt es wirklich auf jedes Wort an. Das heißt, der Mensch hat eine äußere Form von Glauben. Und der Mensch, der diesen Glauben hat, der hält diese Form für den Glauben selbst. Und auch viele seiner Gemeindemitglieder halten diese Form, die er hat, für den Glauben selbst. Aber Gottes Diagnose steht in Vers 17. Tod an sich selbst. Und vergleiche mal im Kontrast dazu, wie Jesus den Glauben beschrieben hat, etwa in Johannes 15, Vers 5. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Oder was Paulus schreibt in Galater 5, Vers 6. In Galater 5, Vers 6. In Christus gilt weder beschneiden noch unbeschnitten sein, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Das ist lebendiger Glaube. Es ist, als ob Jakobus sagen würde, wenn ein Baby lebt, dann ist Atmen eine ganz normale Auswirkung und keine zusätzliche Leistung. So nach dem Motto, nun lebt er schon und dann soll er auch noch atmen. Ist ja unerhört, was man von dem verlangt. So nach dem Motto, jetzt glaubt er schon und dann soll er auch noch Werke tun. Wie gesetzlich. Und dann fügt Paulus noch ein zweites Beispiel für Totenglauben an. Nicht, ja, Jakobus. Sehen Sie mal, so eng sind die beiden zusammen, dass ich hier schon in einer freudschen Glanzleistung Paulus statt Jakobus sage. Also, nach dem nur Wortglauben kommt der nur Wissenglaube. Und da müssen wir uns jetzt ganz schnell durchbeißen. Da gibt es eine kleine Schwierigkeit ab Vers 18. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben, ich habe Werke, beweise mir auch deinen Glauben. Wir übersetzen am besten ohne deine Werke und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Es ist nicht ganz klar, wer ist mit diesem einer gemeint. Da wird dann einer sagen. Und Sie können viele bibeltreue Exegeten dazu konsultieren und es gibt fast ebenso viel Meinung, wie es Exegeten gibt. Ich sage Ihnen jetzt mal, zu welchem Ergebnis ich gekommen bin. Wer ist der eine? Einige nehmen an, das ist Jakobus selbst, der hier in bescheidener Zurückhaltung von sich redet. Also dann hieß es, ich, Jakobus, sage, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir deinen Glauben ohne die Werke und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken beweisen. Wäre sinnvoll. Andere sagen, hier spricht ein Gegner. Wenn das so wäre, dann müsste man aber auch fragen, wie weit spricht der? Die haben damals ja keine Anführungszeichen gehabt im Griechischen. Also bis wohin geht dann das Zitat des Gegners? Manche denken, das Zitat des Gegners geht bis Glauben oder das andere geht bis Werke. Es könnte dann etwa so gemeint sein, er zitiert einen Gegner, du hast Glauben und ich habe Werke, dass das gar nicht unbedingt auf die beiden persönlich bezogen ist, sondern so nach dem Motto, der eine hat eben Glauben und der andere hat Werke und es ist beides gut. Oder es könnte auch so gemeint sein, dass der Gegner sagt, du hast doch auch Glauben und ich habe doch auch Werke. Wir gewichten das nur anders, in Wirklichkeit sind wir gar nicht so weit auseinander. Ehrlich gesagt, von dem griechischen Text allein kann man es nicht mit letzter Sicherheit entscheiden. Aber es ist auch nicht schlimm. Denn der Tenor dessen, was Jakobus hier sagt, bleibt gleich. Er bleibt gleich. Es wird die Frage gestellt, ist es nicht übertrieben, diese Werke so stark zu betonen? Und Jakobus antwortet, ob er nun sozusagen seinen eigenen Satz fortsetzt oder ob er auf den Einwand eines anderen antwortet, okay. Zeige du mir deinen Glauben ohne Werke und ich zeige dir meinen Glauben aus den Werken. Ja, und dann ist die andere Frage nicht so erheblich. Ich muss Ihnen das nur ehrlicherweise sagen, weil Sie ja auch sicherlich weiter lesen dazu. Und wir wollen ja versuchen, wir wollen ja versuchen, dass ja unsere Aufgabe, diesen Text, den Gott uns gegeben hat, so gut wie möglich zu verstehen. Da liegt ja auch ein Segen drauf. Also wie immer die Anführungszeichen hier zu setzen sind, das Argument ist völlig klar. Es entsteht dadurch keinerlei inhaltliche Unklarheit. Das Argument lautet, lebendiger Glaube muss sich auswirken. Ein lebendes Baby muss schreien. Ganz einfach. Und jetzt müssen wir vorsichtig sein. Wir müssen uns hüten vor Perfektionismus. In dem Sinne, dass ein lebendiger Glaube sich immer und ständig und für alle sichtbar ausweisen muss. Das sagt die Bibel nicht. Dass ein lebendiger Glaube sich immer und ständig und für alle sichtbar ausweisen muss. Auch Christen, auch echte, lebendige Christen können müde werden und feige sein. In bestimmten Situationen. Wir müssen also vor Perfektionismus hüten. Und deswegen habe ich Ihnen bei den Bibelfersen hinten, lebendiger Glaube bringt Werke hervor, am Ende noch Römer 7, Vers 19 zur Warnung dazu geschrieben, wo Paulus von sich selbst sagt, ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Also auch das gehört noch zur Realität des Christen. Wir müssen uns aber auch vor christlichem Humanismus hüten, nach dem Motto, überall, wo Gutes getan wird, da muss auch der Glaube dahinter stehen. Also auch wenn ein Buddhist hungernden Kindern was zu essen gibt, ist er doch eigentlich, er weiß er sich dort auch als wahrer Christ. Nein, das stimmt auch nicht. Auch Nichtchristen können opferwillig und mutig sein. Und Christen können müde und feige werden. Aber, worum geht's? Wo echter Glaube ist, da ist neues Leben. Das ist die Wahrheit. Deswegen spricht die Bibel auch von der Wiedergeburt. Wer Jünger Jesu wird, wird Jünger Jesu, weil Gott ihm neues Leben schenkt. Wiedergeboren zum neuen Leben. Gott schenkt neues Leben, sonst könnten wir gar nicht glauben und nachfolgen. Und dieses neue Leben, das geschenkt ist, mit dem uns auch der Heilige Geist gegeben ist, dieses neue Leben drängt dazu, sich zu äußern. Es drängt dazu, sich zu artikulieren. Nicht immer in gleicher Stärke, nicht immer in Konsequenz. Aber es ist da und es pulsiert. Wo Puls ist, ist Leben. Und wo kein Puls ist, ist kein Leben mehr. Neulich habe ich in einem Restaurant mitbekommen, wie jemand kollabiert ist. Und der Helfer, was hat er als erstes gemacht? Der hat als erstes nach einem Puls gefühlt. Um sicherzustellen, dass die kollabierte Person noch lebt. Und das meint Jakobus hier, wo Glaube ist, da ist auch Puls. Wo Leben ist, ist Puls. Glaube an und für sich ist ja unsichtbar, der ist ja im Herzen. Meine persönliche Beziehung zu Jesus, die kann ja keiner sehen. Aber einige seiner Auswirkungen, die sind sichtbar. Und darum ist echter Glaube auch mehr als nur Wissenglaube. Und das macht Jakobus dann im nächsten Satz deutlich, Vers 19. Du glaubst, man könnte in Vers 19 das in Anführungsstrichen setzen, dass es nur einen Gott gibt. Du tust wohl daran. Nach dem Motto, ist ja auch wahr. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Also Glauben bedeutet hier für wahr halten, zugestehen, als Realität anzuerkennen. Und die Formulierung, du glaubst, dass ein Gott ist angelehnt an dieses Zentralbekenntnis Israels, das Schema Israel, der Herr ist ein Gott. So, das ist auch wahr. Und es ist richtig, dass du das für wahr hältst. Aber das macht dich noch nicht zum Christen. Der Teufel glaubt das auch. Diese Wahrheiten werden auch vom Teufel nicht bestritten. Sie werden zwar vom Teufel bekämpft, aber sie werden vom Teufel nicht bestritten, weil er sie nicht für wahr hält, sondern weil er sie für wahr hält. Der Teufel bekämpft Gott, weil er weiß, dass Gott Gott ist. Also er hat eine richtige Wahrheitserkenntnis und aufgrund dessen bekämpft er Gott und seine Leute. Und der Teufel ist sehr realistisch, wenn er aufgrund seiner Gotteskenntnis zittert, weil damit klar ist, dass das sein Ende ist, dass er keine Chance hat. Er weiß das, er hält das Wahre für wahr, aber das ist noch kein Glaube. Das ist ein nur Wissenglaube. Also bestimmte Wahrheiten als wahr zu akzeptieren, bedeutet für sich genommen noch nicht, dass einer Christ ist. Dass einer akzeptiert, dass Jesus aus dem Grab herausgekommen ist, dass einer akzeptiert, dass Jesus von der Jungfrau geboren ist, das bedeutet noch nicht, dass er Christ ist. Das macht Jakobus hier deutlich. Aber jetzt müssen wir sehr vorsichtig sein. Jetzt müssen wir sehr vorsichtig sein an der Stelle, weil wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten dürfen. Wir dürfen nicht, wie man so sagt, auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Es ist ja sehr modern zu sagen heute, ja, Glaube hat ja gar nichts mit Wissen und mit Fakten zu tun, sondern nur mit Beziehung. Haben sicherlich schon in 30 Diskussionen gehört, diesen Einwand. Und das ist jetzt ein Buch aus dem Umfeld der Emerging Church herausgekommen. Da werde ich morgen in der Predigt noch mal etwas genauer auf eine Stelle eingehen. Warum ich nicht mehr glaube? Warum Menschen vom Glauben weggehen? Nach Meinung der Autorin oder ihrer Untersuchung. Und da wird an einer Stelle Glaube definiert auf Seite 208. Und da ist genau dieser Irrtum da. Da heißt es, Glaube ist ein Tunwort und ein Beziehungsbegriff. Glaube, im Griechischen Pistis, ja gut, immerhin das wissen Sie, sagt, meint Vertrauen und Anvertrauen und nicht, wie es in unserer Sprache sehr missverständlich klingt, etwas glauben. Es geht also beim Glauben nicht im Kern um das Fürwahrhalten bestimmter Aussagen oder um den Besitz des richtigen Bildes von der Welt, sondern um das Vertrauen zu einem jemand, zu einer Person. Das kennen Sie alles, solche Sprüche. Und Entschuldigung, das ist eine total falsche Alternative. Das ist Nonsens, was da geschrieben wird. Das ist nicht nur Nonsens, das ist nicht nur Quatsch, das ist falsch, das ist irreführend. Weil es auseinanderreißt, was biblisch zusammengehört. Nach biblischem Verständnis ist Glauben immer beides. Dass ich die Wahrheit für wahr halte, dass ich bestimmte Fakten und Voraussetzungen anerkenne und dass ich aufgrund dieser inhaltlichen Vorgaben persönlich vertraue. Das darf man nicht auseinanderreißen. Denn ohne Wissen und ohne Fakten gibt es auch keinen Glauben. Wenn Sie nicht wissen, wer Jesus ist und wenn Sie da keine soliden Informationen haben, können Sie auch nicht an Jesus glauben. Und wo man hinkommt, und das ist ja modern oder ist es eher postmodern, wo man hinkommt, wenn alle Wahrheiten und Fundamente und inhaltlichen Festlegungen aufgelöst werden, das sehen wir um uns herum auch bis in den Bereich der evangelikalen Szene teilweise hinein. Nur so ein ganz aktuelles Beispiel wieder, wo man hinkommt, wenn man keine festen Grundlagen, keine klaren inhaltlichen Abgrenzungen mehr hat. Vor einiger Zeit, zu Beginn des Jahres, wurde von der Hillsong-Gemeinde in Australien über deren Fernsehsender ihr Pastor, der Brian Houston, folgendermaßen zitiert. Also sein Sohn Joel ist ja dieser Musiker und Produzent der Hillsong-Lieder, sind ja auch im deutschen Bereich weit verbreitet, diese ganze Hillsong-Kultur. Und Pastor Brian Houston hat Folgendes gesagt, Anfang dieses Jahres. Was ist dein Bild von Gott? In einer Wüste gibt es zwei Typen von Vögeln. Es gibt Aasgeier und es gibt Kolibris. Die einen leben von toten Kadavern und die anderen leben von süßem Nektar, der in herrlichen Pflanzen heranwächst. In derselben Wüste finden beide, wonach sie suchen. Und dann wendet er das an und sagt, sehen wir doch zurück ins Alte Testament und jetzt vergleich mal dich und den Moslem. We actually serve the same God. Wir dienen demselben Gott, sagt Brian Houston, der Chef der Hillsong-Gemeinde. Allah für den Moslem und für uns aber der Vater Gott. Bezeichnenderweise sagt er ja nichts von Jesus. Und natürlich haben sich im Laufe der Geschichte diese Glaubensvorstellungen noch geändert. Aber lasst uns für uns festlegen, dass wir Gott durch die Augen Jesu sehen. But let's make sure that we view God through the eyes of Jesus. Also das gilt für uns als Christen. Aber davor steht ganz klar der Satz, wir dienen in Wahrheit demselben Gott. Und es wird dann auch gesagt, ja, wie sollen wir Gott sehen? Durch die Augen von Jesus. Da wird aber beispielsweise nicht gesagt, dass Jesus selbst Gott ist. Wir sehen ja Gott nicht nur durch die Augen von Jesus, sondern wir sehen Gott ja auch in Jesus. Also das ist nur mal so eins von vielen aktuellen Beispielen, die man nennen könnte. Und Sie sind dem hilflos ausgeliefert, wenn diese Glaubensdefinition stimmen würde, dass Glaube nicht etwas ist, was inhaltlich klar definiert ist. Dann könnte einer sagen, gut, du glaubst eben so und ich glaube eben so. Wobei man immer noch fragen kann, wen er für die Aasfresser und wen er für die Kolibris hält. Aber das ist hier nicht. Dann käme man wieder mit Diskriminierungsfragen in Berührung. Also. Wir brauchen, was den Glauben angeht, eine klare Definition. Wir brauchen eine klare Abgrenzung. Wir müssen sagen, Wissen ist keine hinreichende Bedingung für den Glauben, aber Wissen ist eine notwendige Bedingung für den Glauben. Ich muss ja wissen, an wen ich mich wenden soll. Ich muss wissen, wer der ist. Und beim biblischen Glauben, und das ist das Herrliche, gehört beides zusammen. Wissen und persönliche Beziehung. Wahrheiten akzeptieren und daraufhin agieren. Jesus anerkennen, wie ihn die Bibel mir zeigt, und Jesus persönlich vertrauen. Das ist lebendiger Glaube. Von Jesus wissen und mich an Jesus hängen. Die Bibel kennen und die Bibel anwenden. Das gehört unauflöslich zusammen. Das ist lebendiger Glaube. Und dieser lebendige Glaube, sagt Jakobus, der kann gar nicht anders, als bestimmte Wirkungen hervorzubringen. Er kann gar nicht anders. Und Vers 20, jetzt gehen wir weiter, wir kommen voran, Sie sehen das. Vers 20 zeigt, wie leidenschaftlich Jakobus um die anderen ringt. Er sagt, willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, das ist auch diese Polemik, die er da einbaut, Mensch, du hohler Mensch, könnte man es versetzen. Also wenn du es wirklich glauben würdest, dann wärst du eigentlich hohl. Ja, willst du es endlich erkennen, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Glaube in Anführungsstrichen. Und damit macht er nochmal deutlich, ein lebendiger Christ ist im Grunde genommen wie ein Motor, könnte man vielleicht sagen. Stellen Sie sich einen Föhn vor. Der Motor produziert Energie, weil er vom Strom durchpulst ist. Der Strom treibt den Motor und der Motor produziert Energie. Und der Strom kommt aus dem Netz. Ne? Und man könnte sagen, der Christ produziert Werke, weil er vom Glauben durchpulst ist. Der Glauben treibt den Christen und produziert Werke. Und der Glaube lebt aus der Verbindung mit Jesus. Also die Verbindung mit Jesus macht den Glauben, treibt den Christen, produziert die Werke. Gar nicht so kompliziert. Und Jakobus sagt, das ist nicht nur Theorie, sondern das ist die Erfahrung der Kinder Gottes. Und dann bringt er zum Schluss nach diesen beiden Negativbeispielen, also nur Wortglaube und nur Wissenglaube, bringt er am Ende zwei Positivbeispiele. Nach den zwei Negativbeispielen für den toten Glauben bringt er am Ende zwei Positivbeispiele für den lebendigen Glauben. Und damit können wir schließen. Zwei farbige Kronzeugen aus dem Alten Testament. Abraham und Rahab. Und der zweite Kronzeuge steht menschlich betrachtet genau am anderen Ende der Skala als Abraham. Ne? Das ist auch sehr auffällig. Abraham, der Jude, Rahab, die Heidin. Abraham, der Gottesmann, Rahab, die Prostituierte. Abraham, der Freund Gottes, Abraham und Rahab, die zu den kanaanitischen Feinden gehört. Also menschlich kann man sich keinen größeren Gegensatz vorstellen als den zwischen Abraham und Rahab. Was war ihnen gemeinsam? Der rettende Glaube, der durch die Werke tätig wird. Und damit sagt Jakobus, Leute, dieses Grundprinzip, das gilt immer. Es gilt von Abraham bis Rahab. Das heißt, es gilt für alle Echtgläubigen. Zunächst Abraham. Und das, jetzt kommt die letzte größere Schwierigkeit. Wenn wir die gelöst haben, sind wir fast durch, würde ich sagen. Vers 21. Und das ist wahrscheinlich die Formulierung, die am meisten irritiert hat. Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Ich denke auch, dass dieser Vers Luther am meisten zu schaffen gemacht hat. Abraham durch Werke gerechtfertigt. Wir haben das doch von Paulus ganz anders im Ohr, durch Glauben gerechtfertigt. Also doch ein Widerspruch zwischen Paulus und Jakobus? Kann sich die römisch-katholische Kirche doch zu Recht auf Jakobus berufen? Schlagen Sie bitte mal die Skizze auf der Rückseite Ihres Zettels auf. In diesem Kasten unten, da habe ich versucht, diesen Sachverhalt einigermaßen übersichtlich darzustellen, soweit es mir gegeben war. Wir müssen bei Paulus anfangen. Wir müssen fragen, was meint Paulus mit gerechtfertigt im Römerbrief, also Römer 3, 28, Römer 4, 3, Römer Galater 3, 6, das steht alles dort. Paulus meint damit Rechtfertigung, ganz wichtig, Gottes richterlichen Freispruch. Das ist Rechtfertigung paulinisch, klassisch, neutestamentlich. Gott spricht mich gerecht. Er erklärt mich für gerecht. Er behandelt mich so, als ob ich ohne Sünde wäre, obwohl ich voller Sünde bin, um Jesu willen. Sein Freispruch, man nennt das auch forensische Rechtfertigung, also rechtswirksam. Und diesen Freispruch bekomme ich wie? Allein durch Jesus, dass ich mich im Glauben an ihn hänge. Und das heißt, gerechtfertigt durch Glauben. Das ist das Erste. Wir nennen es mal Rechtfertigung 1, Gottes richterlicher Freispruch. Und jetzt fragen wir, wie kommt dann Jakobus dazu zu schreiben, gerechtfertigt durch Werke? Die Antwort liegt da, dass das Wort gerechtfertigt im Griechischen noch eine zweite Bedeutung hat. Und es muss jeweils vom Kontext, vom Zusammenhang her erkannt werden, welche dieser beiden Bedeutungen gilt. Rechtfertigen heißt nicht nur gerecht sprechen, für gerecht erklären, also Paulus, Freispruch im Gerichtssaal, sondern rechtfertigen kann auch heißen, jemanden, nachdem er gerechtfertigt worden ist, als gerecht bestätigen, ihn nachträglich als gerechtfertigt beglaubigen, ihn als gerechtfertigt ausweisen. Also Paulus ist sozusagen der Freispruch, der im Gerichtssaal selbst erfolgt. Und Jakobus, das ist die Urkunde, die der Anwalt des Freigesprochenen dann zwei Tage später bekommt. Die Bestätigung, die Beglaubigung des Freispruchs. Und so ist es bei Jakobus gemeint. In diesem zweiten Sinne verwendet Jakobus den Begriff gerechtfertigt, nämlich nachträglich bestätigt, beglaubigt, besiegelt. Das ist Rechtfertigung 2. Gerechtfertigt, nachträglich bestätigt, beglaubigt durch die Werke. Ich nenne das attestierende Rechtfertigung. Das heißt, es wird ein Attest ausgestellt für etwas, was aber vorher geschehen ist. Das müssen wir genau so festhalten. Jakobus meint mit Rechtfertigen nicht, dass die Werke mich gerecht machen, sondern die Werke beglaubigen und bestätigen im Nachhinein, dass ich vorher freigesprochen worden bin. Die Werke sind wie die Urkunde. Und genauso wie die Urkunde der sichtbare Beweis für den Freispruch ist, so sind die Werke das sichtbare Zeichen für den Glauben. Und deswegen sagt Paulus, gerechtfertigt durch den Glauben, und er meint den richterlichen Freispruch. Gott spricht mich gerecht. Und Jakobus sagt, gerechtfertigt durch die Werke, und er meint die nachträgliche Bestätigung, Beglaubigung, Besiegelung. Den Freispruch erlange ich allein im Glauben an Jesus. Glaube an Jesus ist das Mittel der Rettung, das Mittel, in dem ich die Rettung ergreife. Die Bestätigung erfahre ich durch die aus dem Glauben folgenden Werke oder Früchte, wie Jesus auch sagt. Und die Werke für Jesus sind die Folge der Rettung. Nochmal ganz einfach gesagt, angenommen bei Uli Hoeneß wäre das vorletzten Donnerstag anders ausgegangen. Also Sie wissen, Steuerstrafverfahren, Landgericht 2, Richter Rupert Heindl. Angenommen, Uli Hoeneß wäre freigesprochen worden von Rupert Heindl. Also gerechtfertigt wie bei Paulus. Freispruch selbst, ich ergreife das im Glauben, das hätte Uli Hoeneß gesagt, ich nehme das Urteil an. Er wäre gerechtfertigt worden. Das wäre wie Paulus. Und dann zwei Tage später etwa, vielleicht auch noch früher, hätte dann sein Anwalt, der uns ja auch allen vor Augen ist, die Urkunde bekommen, die das Urteil dokumentiert. Er hätte dann draufgestanden, Herr Hoeneß ist nach dem Strafverfahren freigesprochen worden. Die nachträgliche Bestätigung durch die Urkunde. Das wäre gerechtfertigt, wie Jakobus es verwendet. Bestätigung des Freispruchs, Beglaubigung des Freispruchs. Und diese Beglaubigung zeigt sich in den Werken. Verstehen Sie? Die Urkunde im Nachhinein trägt nichts zum Freispruch bei. Der wäre schon vollkommen freigesprochen gewesen in dem Moment, wo der Richter es gesagt hätte. Aber die Urkunde bestätigt im Nachhinein, dass der Freispruch erfolgt ist. Und genauso tragen die Werke nicht zur Rettung und zur Rechtfertigung bei. Aber sie bestätigen im Nachhinein, dass die Rettung und die Rechtfertigung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt ist. Und deshalb sagt in diesem Sinne Jakobus gerechtfertigt durch Werke. Und als Beispiel dafür bringt er Abraham. Also das Grundprinzip ist, hoffe ich, klar. Es sind zwei unterschiedliche Bedeutungen von Rechtfertigung. Rechtfertigung 1 ist der richterliche Freispruch, Paulus. Rechtfertigung 2 ist die nachträgliche Bestätigung, Jakobus. Und in dem Sinne meint es jetzt Jakobus mit Abraham. Jetzt verstehen wir auch Vers 21, da sagt er, wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Und jetzt müssen Sie immer sagen, gerechtfertigt Jakobus. Dass Abraham seinen Sohn zu opfern bereit war, war was? Die Folge seines Glaubens. Seine Bekehrung wird in 1. Mose 15, Vers 6 beschrieben. Abraham glaubte Gott und das rechnete der ihm zur Gerechtigkeit. Dass er Isaak opferte, geschieht etliche Zeit danach, nämlich in 1. Mose 22. 1. Mose 15, die Bekehrung, das ist Rechtfertigung 1. 1. Mose 22, die Opferung, die Bereitschaft zum Gehorsam als Folge seiner Bekehrung ist Rechtfertigung 2. Nachträgliche Bestätigung. Und es ist exakt so. Jakobus bringt das Beispiel der Opferung Isaaks, weil er sagt, da genau hat sich durch seine Tat, durch seinen Gehorsam bestätigt, dass er zu einem früheren Zeitpunkt bekehrt war, dass er wirklich zu Gott gehörte. Und insofern wurde Abraham, als er Isaak und Opfer zu Opfern bereit war, und das war ja nur eines seiner Werke, nur einer der Punkte, an dem man sah, dass er bereit zum Gehorsam war, aber es war sicherlich der gravierendste, da wurde er gerechtfertigt durch die Werke. Da wurde durch sein Verhalten erwiesen, bestätigt, beglaubigt, besiegelt, dass er wirklich bekehrt war. Es besteht nicht der Hauch eines Widerspruchs zwischen Paulus und Jakobus. Also die Echtheit von Abrahams Glauben wurde bestätigt durch seine Taten, gerechtfertigt durch Werke. Und damit kam seine Bekehrung zum Ziel. Und insofern ist ja interessant. In Vers 23 redet dann auch Jakobus noch von 1. Mose 15. In Vers 23 erinnert dann Jakobus auch nochmal an die Bekehrung von Abraham. Und er sagte, mit der Opferung Isaaks erfüllte sich diese Bekehrung. Das heißt, da kam die Bekehrung zum Ziel. Da fand die Bekehrung ihre Auswirkung. Was in 1. Mose 15 zu diesem völlig neuen Verhältnis zu Gott führte, das wurde in 1. Mose 22 bestätigt, beglaubigt, das zeigte sich dort. Und insofern wurde in 1. Mose 22 Abraham gerechtfertigt, das heißt nachträglich beglaubigt und bestätigt durch die Werke. Ich denke, jetzt ist es deutlich. Und das hatte dann noch viele andere Folgen. Also beispielsweise Paulus wurde Freund Gottes genannt. Und damit ist der Beweis erbracht, echter Glaube hat Wirkungen, hat Auswirkungen, unter anderem in den Werken. Calvin hat das mal sehr gut gesagt. Er hat gesagt, Glaube allein rechtfertigt. Glaube allein. Aber dieser Glaube, der rechtfertigt, der ist niemals allein. Oder man könnte auch sagen, er bleibt niemals allein. Glaube allein rechtfertigt. Nicht der Hauch eines Werkes wird dich vor Gott besser dastehen lassen. Aber wenn du diesen lebendigen Glauben hast, indem du Jesus ergreifst und sagst, ich verlasse mich ganz auf dich und ich weiß, dass ich nicht einen Hauch beitragen kann zu meiner Rettung, dann ist das der Glaube, dem Jesus auch in der Folge die Werke schenkt. Dann ist das dieser lebendige Glaube, der sich auch auswirken wird, der sich artikulieren wird, der auch durch die nachfolgenden Werke ausgewiesen, bestätigt, gerechtfertigt werden wird. Und in dem Sinne ist dann auch Vers 24 plötzlich ganz einfach zu verstehen. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird, nämlich im Sinne von Rechtfertigung 2, und nicht durch den Glauben allein. Also nicht der Glaube steht nicht allein da, sondern der wahre Glaube, der allein rettet, dem folgen auch die Werke. Und weil es so schön war, haben wir das gleiche Prinzip dann nochmal in Kurzfassung bei Rahab. Das machen wir jetzt schnell. Und es ist interessant, es wird im Hebräerbrief immer dann genau so kommentiert. Wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, das uns im Einzelnen anzugucken. Also bei Abraham lesen Sie bitte Hebräer 11, 17 bis 19 nochmal dazu. Und bei Rahab lesen Sie Hebräer 11, Vers 31 nochmal dazu. Wie steht es in Hebräer 11, Vers 31? Ich habe das extra heute Morgen zur Einführung schon mal vorgelesen. Das ist genau das gleiche Prinzip. So, da steht Hebräer 11, Vers 31, durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hat. Das heißt, ihr Glaube hat sich ausgewirkt darin, wie sie sich verhalten hat gegenüber den Kundschaftern. Und so beschreibt es jetzt auch Jakobus. Jakobus sagt in Vers 25, vorletzter Vers schon, ist nicht ebenso, also ebenso wie Abraham, auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden. Rechtfertigung 2. Da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Wege wieder entließ. Wir haben leider nicht Zeit, diese wunderbare Geschichte von Rahab uns genauer anzugucken. Aber dieses Vertrauen, ne, worin bestand ihr Glaube? Sie hat dem, was sie von dem lebendigen Gott zu dem Zeitpunkt wusste, geglaubt. Und das war für sie nicht leicht. Sie stand ja in dieser kanaanitischen Tradition. Aber was hatte sie kapiert? Ganz kurz, Josua 2, ab Vers 8. Ehe aber die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt, denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid und was und so weiter. Und dann Vers 11: Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt. Und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch, denn der Herr euer Gott ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Das ist der wahre Gott, das ist der allmächtige Gott, das ist der heilige Gott, das ist der einzige Gott, der zu fürchten ist. Das ist ihr Glaube. Und was steht hier? Bei Jakobus, sie nahm die Boten auf, sie nahm sie quasi als Gottes Boten auf und sorgt dann dafür, dass sie logistisch den richtigen Fluchtweg fand. Sie unterstützte die Boten logistisch bei der Flucht, sie entließ sie auf einem anderen Weg, sie half und sie kümmerte sich dann auch noch um die Rettung ihrer eigenen Familie, weil sie diesem Gott glaubte. Was immer sie in dieser begrenzten Situation verstehen und tun konnte, hat sie getan. Und Jakobus sagt, sieh dir das an. Sieh dir Abraham an, der bereit ist, Isaak zu opfern. Sieh dir die Rahab an, diese ehemalige Prostituierte. Rettender Glaube erweist sich immer als wirksamer Glaube. Dafür steht die ehemalige Prostituierte und der Patriarch. Es gilt für alle. Und darum gehören Paulus und Jakobus aufs Engste zusammen. Sie stehen nicht gegeneinander, sondern ein Ausleger hat das mal so schön formuliert. Er sagt, sie stehen Rücken an Rücken. Paulus und Jakobus, stellen sich das vor, stehen Rücken an Rücken und verteidigen das Evangelium jeweils gegen andere Gegner. Sie stehen Rücken an Rücken. Paulus verteidigt den Glauben gegen die Vermischung mit Werken. Und Jakobus verteidigt den Glauben gegen die Verkürzung auf allgemeine Zustimmung zu Wahrheiten. Sie stehen Rücken an Rücken und verteidigen den Glauben jeweils gegen andere Gegner und sind sich einig in dem, was Glaube ist. Rettender Glaube, allein durch Christus. Und dieser Glaube allein durch Christus, er bleibt nicht allein, sondern er erfährt die Bestätigung, die Beglaubigung, die Begleitung durch Werke. Und das formuliert Jakobus dann als Endergebnis in Vers 26. Ein langer Weg von Vers 14. Und er sagt es dann nochmal so, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Also es gibt keinen lebendigen Glauben, wenn nicht dieser Glaube irgendwie Werke hat. Und es ist interessant, der Körper ohne Geist ist tot und der Glaube ohne die Werke ist tot. Das heißt, dieser tote Glaube steht auf der Ebene des Körpers. Weil er eine Form ist. Eine Form, so wie eine Leiche. Eine Leiche, aus der das Leben rausgegangen ist. Ist noch ein Körper. Ist eine Form ohne Leben. Und das ist ein Glaube, der keine Werke hat. Der ist nicht tot, weil er keine Werke hat. Aber weil er tot ist, hat er keine Werke. Verstehen Sie? Der ist nicht tot, weil er keine Werke hat, aber weil er tot ist, hat er keine Werke. Und jetzt will ich Ihnen mal einen der Glaubensväter vorlesen, wie der dieses beschrieben hat. Er hat gesagt, aber Glaube ist ein göttlich Ding in uns, das uns wandelt und neu gebiert aus Gott und den alten Adam tötet, aus uns ganz andere Menschen, Herz, Gemüt, Sinn und allen Kräften macht und den Heiligen Geist mit sich bringt. Oh, es ist ein lebendig, geschäftig, tätig, mächtig Ding um den Glauben, dass es unmöglich ist, dass er nicht ohne Unterlass Gutes wirken sollte. Er fragt auch nicht, ob gute Werke zu tun sind, sondern ehe man fragt, hat er sie getan und er ist immer im Tun. Wer aber nicht solche Werke tut, der ist ein glaubloser Mensch. Und dann weiter. Glaube ist eine verwegene, lebendige Zuversicht auf Gottes Gnade, so gewiss, dass er tausendmal drüber stürbe. Und solche Zuversicht und solche Erkenntnis göttlicher Gnade macht fröhlich, trotzig und voller Lust gegen Gott und alle Kreaturen. Das macht der Heilige Geist. Wer hat das gesagt? Martin Luther. Martin Luther in seiner Vorrede zum Römerbrief. Man kann, was der Jakobusbrief aussagen will, nicht besser zusammenfassen als Luther in dieser Vorrede zum Römerbrief. Das Anliegen des Jakobus hat er total geteilt. Er hatte nur nicht verstanden, dass Jakobus dieses Anliegen vertreten würde. Und Luther hat dann noch so schön gesagt, daher wird der Mensch ohne Zwang, wenn er gläubig ist, willig und voller Lust, Gutes zu tun, jedermann zu dienen, allerlei zu leiden, Gott zu Liebe und zu Lob, der einem solche Gnade erzeigt hat. Daher ist es unmöglich, Werk und Glauben zu scheiden. Ja, so unmöglich, wie Brennen und Leuchten vom Feuer nicht geschieden werden kann. Dem ist nichts hinzuzufügen. Glauben hat Folgen. Und insofern ist der Jakobusbrief für uns eine große Herausforderung, uns selbst zu prüfen. Es kann nicht sein, dass einer sagt, ich habe mich bekehrt, aber ansonsten sein altes heidnisches Leben weiterlebt, als wäre nichts geschehen. Das kann nicht sein. Weil derselbe Jesus, der die Vergebung schenkt, auch die Veränderung bewirkt. Und wenn du wirklich zu Jesus kommst, wenn du dein Leben ihm gibst, dann wird er dein Retter und dein Herr. Und diese Wahrheit, dass echter Glaube auch Früchte zeigt, die ist ja in manchen evangelikalen Kreisen bis heute nicht deutlich genug gelehrt worden, denke ich. Und ich glaube nicht nur aus Bequemlichkeit oder aus Angst, sondern bei manchen auch mit einem gut gemeinten Grund. Ich habe das neulich schon mal gesagt und ich will das hier gerne wiederholen. Viele haben einfach Angst davor, wieder in die Werkgerechtigkeit abzurutschen. Und sie sagen, wer sich auf dieses schmale Brett begibt, der wird in der Werkgerechtigkeit versinken. Das ist wirklich, sie hatten Sorge, dass das Missverständnis entsteht, als ob der Glaube an Jesus nicht reicht, um in den Himmel zu kommen. Und das ist es ja nicht. Der Glaube an Jesus reicht total, um in den Himmel zu kommen. Es gibt nur der Glaube, übrigens, nämlich nichts sonst. Das heißt nicht der Glaube, aber Jesus. Und an Jesus hängen wir im Glauben. So. Als ob unsere Rettung am Ende doch davon abhänge, ob wir christlich genug leben. Das ist nicht wahr. Die Rettung hängt allein von Jesus ab. Keine Werkgerechtigkeit. Und deswegen möchte ich noch einmal auch hier heute zusammenfassen, was dieses neue Leben bedeutet. Das neue Leben ist A, ganz geschenktes Leben. Es ist zu 100% geschenktes Leben. Wir können es nicht verdienen, wir können es nicht erarbeiten, wir können es nicht fromm erwirken, wir können es nicht. Das steckt ja auch in diesem Begriff der neuen Geburt. Keiner kann sich selbst gebären. Sie muss uns geschenkt werden, zu 100%. Sie waren nicht beteiligt. Sie haben geschrien, da waren sie da. Ganz geschenktes Leben. So, das ist das eine. Und das zweite, neues Leben ist, und dafür steht Jakobus, aber auch Paulus sagt das ja an vielen Stellen, neues Leben ist real verändertes Leben. Aber nochmal, dieses veränderte Leben ist keine Bedingung für unsere Rettung, sondern es ist die Folge unserer Rettung. Es ist Rechtfertigung 2. Es ist Bestätigung, Beglaubigung. In dem Sinne werden wir durch gute Werke gerechtfertigt, als die guten Werke nachträglich bestätigen, dass wir bekehrt sind. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist geschenkt. Und der Heilige Geist ist nicht untätig. Der Heilige Geist schließt uns die Bibel auf. Der Heilige Geist verändert unser Herz. Der Heilige Geist treibt uns dazu, Gott zu dienen. Und darum bekommen auch die Menschen, die zu Jesus gehören, ein real verändertes Leben. Nicht jeder in dem gleichen Tempo. Es ist nicht alles sichtbar. Es gibt Rückschläge. Alles wahr, aber doch ein real verändertes Leben. Deswegen hat Jesus gesagt in Matthäus 7,21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Deswegen hat Jesus das gesagt in der Bergpredigt. Weil das Willentun des Vaters im Himmel die Folge des lebendigen Glaubens ist. Und in Titus 2, Vers 14 sagt Paulus, er hat sich ein Volk erschaffen, das eifrig ist zu guten Werken. Also das ist die zweite Wahrheit über das neue Leben. Es ist ganz geschenktes Leben, es ist real verändertes Leben. Und diese Wahrheit ist deswegen so dramatisch, weil sie eine dramatische Grenze beschreibt, nämlich diese Grenze zwischen Glauben und Scheinglauben. Da werden wir morgen zum Schluss des Jakobusbriefes nochmal drauf kommen. In den letzten beiden Versen wird Jakobus das nochmal thematisieren. Das ist dramatisch. Und Sie finden auf dem Gottesdienstzettel für morgen etliche Stellen, wo die Bibel über diesen Scheinglauben redet. Und Jesus hat diese Grenze wiederholt beschrieben. Denken Sie nur an das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Scheinglaube und echter Glaube, der Frucht bringt. Und das Kennzeichen des Scheinglaubens ist, dass es keine bleibende Lebensveränderung gibt. Und die Ursache dieser Not des Scheinglaubens liegt darin, dass kein echter Glaube da ist. Und das Neue Testament macht deutlich, es gibt die Täuschung der Werkgerechtigkeit, dass einer glaubt, durch seine Werke sich das Heil erarbeiten zu können. Es gibt aber auch die Täuschung der Ritualgerechtigkeit. Das heißt, ich glaube, weil ich mein Ritual mitgemacht habe, dass ich durch die Teilnahme an diesem Ritual Christ geworden bin. Die einen denken, das sei das Ritual der Taufe. Die anderen denken, das sei das Ritual, weil sie mal bei einer Evangelisation nach vorne gegangen sind und ein bestimmtes Gebet mitgesprochen haben. Und weil sie das Gebet mitgesprochen haben und an jenem Datum diesen Schritt nach vorne gegangen sind, darum seien sie Christen. Das nenne ich Ritualgerechtigkeit, Formalgerechtigkeit. Damit wir uns richtig verstehen, Ich weiß von vielen Menschen, ich sage das hier nochmal, die zum echten, lebendigen Glauben gekommen sind, als sie ein formales Bekehrungsgebet nachgesprochen haben. Ich bin überzeugt, dass auf diesem Wege viele Menschen, und ich kenne auch Menschen, viele Menschen echt zum lebendigen Glauben gekommen sind. Durch eine solche Evangelisation, dadurch, dass sie nach vorne gegangen sind und dieses Gebet gesprochen haben. Aber sie sind nicht nach vorne gegangen, weil sie ein Gebet nachgesprochen haben oder weil sie dann von ihrem Sitz 50 Meter nach vorne gegangen sind, sondern sie sind deswegen gerettet worden, weil das ehrlich war in ihrem Herzen. Sie sind nicht wegen des Rituals gerettet. Deswegen können sie nicht sagen, ich bin am 15. Januar 1997 in der und der Halle nach vorne gegangen und deshalb bin ich Christ, weil ich nach vorne gegangen bin. Das können Sie nicht sagen. Weil Sie ein bestimmtes Ritual mitgemacht haben, sind Sie nicht automatisch Christ. Es kann aber durchaus sein. Und wie gesagt, ich weiß es von vielen auch mir nahestehenden Menschen, dass es so war, dass damals, als Sie nach vorne gegangen sind und dieses Ritual mitgemacht haben, dass Sie echt in Ihrem Herzen sich an Jesus gehängt haben. Und dass das eben der Tag war, dass das eben der Augenblick war, wo Sie sich an Jesus gehängt haben. Aber dann sind Sie gerettet, weil Sie sich an Jesus gehängt haben. Und dann ist es egal, ob Sie das hinterher in Ihrem Auto gemacht haben oder vorne auf der Plattform oder mit einem Seelsorger oder ohne einen Seelsorger oder auf Ihrem Platz oder am nächsten Tag im grünen Wald oder wo auch immer. Der echte Glaube ist, ist unsichtbar. Es geht um Jesus und um mich. Aber dieser echte Glaube, den trägt Jesus auch durch. Und bei dem sorgt er auch dafür, dass dieser Glaube Frucht bringt. Wie gesagt, nicht immer für jeden sichtbar, manchmal auch für uns selbst nicht sichtbar, aber es ist irgendwo da. Und ich glaube, es ist die gefährlichste Folge der Scheinbekehrung, die darin liegt, dass der Betroffene sich sicher fühlt, dass er sagt, ich habe ja mal das und das gemacht. Und deswegen bin ich ja Christ. Und das ist egal, was sonst in meinem Leben wird. Der Seelsorger hat mir vorgelesen, noch 1. Johannes 1, 8 und 9 und gesagt, du bist Christ. So. Die andere große Gefahr ist, dass wenn jemand das irgendwann durchschaut, wenn er merkt, Mensch, das war bei mir damals gar nicht echt, dann denkt er, das ist alles nur Täuschung. Und die anderen haben nur den Nachteil mir gegenüber, dass sie es noch nicht gemerkt haben. Es ist so gefährlich. Und deswegen müssen wir sagen, du wirst gerettet allein dadurch, dass du dich an Jesus hängst. Und dass du zugibst, dass du ihn brauchst zu deiner Rettung und niemand sonst. Und dann wird er aber deinem Leben diese Veränderung schenken. Er wird dich durchtragen. Es kann sein, dass du Rückfälle hast. Es kann sein, dass du in ganz schlimme Sünde nochmal fällst. Es kann alles Mögliche passieren. Aber er wird dich nicht loslassen und er wird dich durchbringen. Und es wird sich früher oder später in deinem Leben zeigen. Also, neues Leben ist ganz geschenkt. Neues Leben ist real verändert. Und das Letzte, was wir dazu festhalten müssen, neues Leben ist noch unvollkommen. Neues Leben ist noch unvollkommen. Das sagt die Bibel sehr deutlich. Also diese Römerstelle, die ich Ihnen aufgeschrieben habe, Römer 7, Vers 19 und an vielen, vielen anderen Stellen. Wir haben auch als Christen noch mit Sünden in unserem Leben zu kämpfen. Wir brauchen immer wieder die Vergebung Jesu. Es kann und es wird passieren, dass wir fallen, dass wir über uns selbst erschüttert sind. Aber wir haben die Zusage, dass der Jesus uns festhalten wird. Meine Schafe kann niemand aus meiner Hand reißen. Und Paulus hat gesagt, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und Jakobus sagt, die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Darauf bauen wir. Nicht auf unsere Werke. Wir bauen darauf, dass die Barmherzigkeit über das Gericht triumphiert. Und vielleicht bewirkt Jesus durch diese Predigt, durch diese Bibeltage überhaupt, ja, in ihrem Leben einfach, dass sie neu erkennen, wie abhängig sie von Jesus sind. Dass sie neu erkennen, wie erschrocken sie an vielen Stellen über ihr Leben sind, aber dass sie sagen, Herr, ich gehöre dir doch und du weißt es doch und ich will dir doch dienen, du weißt es doch, ich brauche dich. Und er wird diese Bitte gerne erhören, ihr Leben immer mehr in seinem Bild zu verändern. Und vielleicht ist jemand, der dies gehört hat, auch da, der merkt, was ich bisher für meine Bekehrung gehalten habe, war keine Bekehrung. Es war nur ein Lippenbekenntnis. Ich habe das nicht übersehen, aber es war im Grunde genommen eine allgemeine Zustimmung zu dem, was mir gesagt wurde, aber Jesus ist nicht der Herr in meinem Leben. Ich mache, was ich will. Ich gehe meinen Weg mit ein bisschen christlicher Umrahmung, vielleicht in der Gemeinde oder an anderen Stellen, aber es ist mein Weg und es ist mein Leben. Dann möchte ich dich bitten, zieh dringend die Konsequenzen. Es Es geht wirklich, es geht um Glauben oder Nicht-Glauben. Es geht um ewiges Leben und um ewige Verdammnis. Und machen Sie es nicht so herum, dass Sie krampfhaft versuchen, irgendwie diese Werke in Ihr Leben zu kriegen, um sich dadurch dann vielleicht wieder zu beruhigen. Sondern gehen Sie direkt zu Jesus. Sagen Sie, Herr, ich brauche dich, dass du mir vergibst und dass du mir dieses neue Leben schenkst. Und der Herr wird nichts lieber tun, als das zu beantworten, dieses Gebet, diese Bitte. Und dann werden Sie an der Hand Jesu leben. Sie werden mit ihm durch alle Ihre Tage gehen. Sie werden Tage haben, da sind Sie glücklich darüber, wenn Sie sehen, wie der Herr in Ihrem Leben wirkt. Und Sie werden Tage haben, da sind Sie auch enttäuscht über sich selbst. Aber Jesus wird Sie festhalten und er wird Sie durchbringen. Und er wird Sie immer wieder an den Punkt bringen, und ich will das hier gerne noch einmal zitieren, an dem die holländische Christin Corrie ten Boom war. In einer bestimmten Situation, wo sie ihre ganze eigene Unfähigkeit gemerkt hat, hat sie zu Gott gesagt, Herr, ich schaff das einfach nicht. Und Corrie ten Boom schreibt, da war es ihr, als ob Gott ihr geantwortet hätte, das weiß ich, Corrie, aber ich bin froh, dass du es jetzt endlich auch weißt. Ich bin froh, dass du es jetzt endlich auch weißt. Und wenn Sie das jetzt endlich auch wissen und ich das jetzt endlich auch weiß, dann wird uns das immer wieder zu Jesus treiben. Und es wird seine Folgen haben, dass er unser Leben führt und gebraucht und verändert. Und wir wollen die Zeit, die wir noch haben, wirklich nutzen, um ihm zu dienen. Und es ist ein neues Leben, das er uns geschenkt hat, als er in unser Herz eingezogen ist. Und er wird es festhalten und er wird uns bewahren. Und dafür wollen wir ihm ewig Danke sagen und ihn ehren. Amen.